Ich lese den Text für die heutige Predigt. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schafforhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und es sprach zu Mose: Rede du mit uns, und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von Ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Und der Herr sprach zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sprechen. Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Ein Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und deine Friedensopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, dort will ich zu dir kommen und dich segnen. Und wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, sollst du ihn nicht aus behauenen Steinen bauen. Denn wenn du deinen Meißel darüber schwingen würdest, so würdest du ihn entweihen. Du sollst auch nicht aus Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird vor ihm.
Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich weiß, ich bin irgendwann schon mal hier gewesen, ist aber schon länger her. Ist ja nicht so schlimm. Ich komme von Wilgersdorf. Und bin sonntags schon mal unterwegs für Jesus. Bin nirgendwo angestellt, mache das aus Überzeugung. Ich bin immer so froh und so dankbar. Ich habe viele Jahre Sonntagsschule gemacht mit jemandem, der mir schon in der Sonntagsschule was erzählt hat, der Sonntagsschulonkel. Und da kann man ja aus dem Leben vieles lernen. Und ihm war es immer ein Anliegen, ein Wort zu haben. Gottes Wort für diesen Tag. Und eben habe ich gedacht, wir haben nie uns vorher getroffen, wenn wir Sonntagsschule gemacht haben. Ich glaube, in den 15 Jahren hatten wir ein- oder zweimal dasselbe Thema. Und der Benjamin und ich, wir haben nichts abgesprochen, der Johannes auch nicht. Das passt alles zu diesem Text und das, was ich sagen werde. Das wollen wir jetzt nur noch zu versuchen, dass es rund wird. Das Amt ist dabei, ich habe 30 Minuten Zeit, aber ich weiß, es gibt nachher Mittagessen, das kann dann ein bisschen länger dauern. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Dieses Thema beschäftigt mich schon lange, weil diesem Thema geht voraus, in unserem Bibeltext, dass Gott dem Volk Israel die 10 Gebote gibt. Normalerweise sage ich immer zu einem Gebot was, aber mir war es heute wichtig, diese Gottesfurcht und die Ehrfurcht vor Jesus. Bevor ich beginne, lasst uns noch einmal kurz beten. Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. Lass in deiner Klarheit Lug und Trug vergehen. Gib uns reine Herzen, mach uns dienstbereit und zu hellen Kerzen in der Dunkelheit. Lass uns in der Stille hören deinen Plan und tun, was dein Wille uns hat kundgetan. Und Herr Jesus, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Also Thema Gottesfurcht und Ehrfurcht vor dem Herrn. Wir kennen ganz bestimmt all den Sprüche 9, Vers 10, der Weisheit: Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Ich gebe sie als zweites weiter, was der Benjamin schon gesagt hat. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das betete David, Psalm 86, Vers 11. Viele Christen wissen leider nicht mehr von Gottes absoluter Heiligkeit und Majestät. Sie haben oft das falsche Bild des lieben Gottes, eines Kümmerers oder Wünscheerfüllers. Die Gegenwart des lebendigen Gottes wäre für uns absolut tödlich. Auch unser mitmenschlicher Umgang ist oft durch einen Mangel an Respekt gekennzeichnet. Ich weiß nicht, wie ihr durch die Welt geht, wie die Älteren durch die Welt gehen, was ihr wahrnehmt am Umfeld, wie man miteinander umgeht in Politik, in allen Bereichen. Ich kann mich am Anfang des Berufslebens erinnern, da war ich in der Sportschule Kaiserau und da war ein älterer Geschäftsführer, ich weiß noch, bei 50 war ich, hätte gesagt, ein alter Mann, der sagte uns, merken Sie sich Folgendes, das, was wir in dieser Woche erzählen, können Sie nicht bis zum Schluss behalten. Aber nehmen Sie eins mit auf den Weg. Sagen Sie freundlich guten Morgen, sagen Sie freundlich guten Tag, schätzen Sie das Alter, stehen Sie im Bus alten Leuten auf und wenn eine Schwangere reinkommt, sofort. Aber trotz fehlender Vorbilder bleibt es dabei, Gott ist unser Schöpfer und somit König, Richter und Herr. So steht es in Jesaja 33, Vers 22. Ihm allein gebührt Ehre, Ruhm und Majestät. So steht es in Jesaja 42, Vers 8. Wohl dem, der diese Weisheit besitzt, sich in Ehrfurcht vor Gott zu beugen und Gott die Ehre zu geben, die ihm allein gebührt. Ich habe mir nun die Frage gestellt, wie ist es denn, Gott fürchten oder nicht fürchten? Nun erfahre ich in Weisheit, so steht in Apostelgeschichte 10, Vers 34, und das sagt der Paulus, der Petrus, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Frage, ist Gott fürchterregend? Ja, er ist es. Um Gott ist ein sehr heller Glanz, ein sehr großer Glanz. In 2. Mose 33, Vers 20 steht, keiner, der mich sieht, wird leben. Er ist wie ein verzehrendes Feuer, in dessen Gegenwart wir als Sünder vergehen müssten, wie Butter an der Sonne. Das ergibt sich aus dem Wort Gottes. Wo Gott sich offenbart, da kommt der Mensch ins Nachdenken. Wer wie Jesaja eine Begegnung mit dem heiligen und lebendigen Gott hat, wird sich seiner Sündhaftigkeit und Abhängigkeit von Gottes Gnade bewusst. So sagt der Jesaja es in Jesaja 6, Vers 5. Fürchte dich nicht, sind deshalb die Worte, die der Engel zuerst sagt, wenn er den Menschen mit der göttlichen Botschaft zu überbringen hat. Leider ist uns der Sinn für unnahbare und für uns schreckliche Majestät des heiligen Gottes weitestgehend verloren gegangen. In Jesus Christus kommt uns Gott in seiner unendlichen Liebe als Mensch entgegen. Jesus ist so die für uns heilsame und wohlhabende Ausgabe Gottes. In der Bibel steht viel von Gottesfurcht und davon, dass Gott zu fürchten ist, geschrieben. Da heißt es, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit und der Erkenntnis und eine Quelle des Lebens ist, und da wird mangelnde Gottesfurcht beklagt. Aber was heißt nun Gottesfurcht? Heißt das vor Gott Angst haben? Manchmal denke ich, wäre es durchaus angebracht, vor Gott Angst zu haben. Nämlich dann, wenn man erkennt, dass man so, wie man ist, vor den Augen des ewigen und allmächtigen Gottes nicht bestehen kann. Wir sollten dann Zuflucht bei Jesus suchen. Jesus macht uns gerecht vor Gott. Dann können wir vor Gottes Gegenwart bestehen und müssen nicht vergehen. Dem Evangelium geht es aber nicht in erster Linie darum, den Leuten Angst zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch früher zu Hause war, bei den Älteren. Wenn wir was gemacht haben, sagte unsere Mutter, wenn ihr das macht, kommt ihr in die Hölle. Wer sagt das heute noch? Wer sagt das heute noch? Und deshalb, wir sollten immer wieder Zuflucht suchen bei Jesus. Jesus macht uns gerecht vor Gott, dann können wir vor Gottes Gegenwart bestehen und müssen nicht vergehen. Und deshalb, dem Evangelium geht es nicht um Angst. Das Evangelium soll keine Angst, sondern Befreiung bewirken. Gott fürchten heißt dann zu erkennen, wer er ist und wer wir sind und dass da ein unendlicher Unterschied besteht, den wir von uns aus nicht überbrücken können. Und deshalb hat Furcht auch etwas zu tun mit Ehrfurcht. Aber die Frage jetzt, wie ist es nun mit dem Vers aus dem ersten Johannesbrief? Wie sollen wir den verstehen? Ist es ein Widerspruch zum Vorhergesagten? Nein, das ist kein Widerspruch. Johannes sagt, dass unsere Liebe und innige Verbundenheit mit Gott aufgrund des Erlösungswerkes Jesu Christi so vollkommen sein soll, dass wir Gottes Gericht nicht mehr fürchten müssen. Liebe und Angst vor dem, den wir innig lieben, schließen sich einander aus. Eine Liebe, die auf Druck oder Drogen aufbaut, wäre Erpressung und keine Liebe. Eine solche Liebe wird auch nicht dem wahrhaftigen und aufrichtigen Wesen Gottes entsprechen, der Lüge und Heuchelei hasst. Der fundamentale Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf wird dadurch aber nicht aufgehoben. Wenn wir Gott gehorsam sind, dann freiwillig aus Liebe zu ihm und aus Überzeugung. Martin Luther beginnt seine Erklärung zu den Geboten im kleinen Katechismus immer mit den Worten: Wir sollen Gott lieben, dann wir sollen Gott fürchten und lieben. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Recht verstanden schließen sich Liebe und Gottesfurcht nicht gegenseitig aus. Nun darf sich Gottesfurcht aus Angst oder mit Angst verwechselt werden. Das ist mir sehr wichtig. Es ist vielmehr Ehrfurcht damit gemeint. Und jetzt die Frage: Hast du Ehrfurcht vor Gott? Hast du Ehrfurcht vor Gott? Ich hatte schon gesagt, diese Geschichte oder dieser Text ist vor der Geschichte oder vor dem Text oder nach dem Text von den 10 Geboten. Die 10 Gebote heißen im Original die Worte des Bundes oder auch die 10 Worte. Und Gott hat diese Worte auf 2 Tafeln geschrieben. Aber nicht nur das, sondern Gott sprach sie auch zu Mose und zu dem ganzen Volk. Das Volk stand unten auf Abstand und Gott verkündigt mit mächtiger Stimme aus den Wolken des Berges die Gebote eines nach dem anderen. Israel sah Gott nicht, aber es hörte ihn. Es hörte ihn, das ist mir wichtig. Ein gewaltiges Ereignis. Stellt euch das so vor, die haben von dem Berg Sinai gestanden, ich schätze etwa 2 Millionen Israeliten, und haben das gehört, was Gott gesagt hat. Ihr steht in Gredenbach und schaut zum Kindelsberg und Gott würde zu uns reden. Und was geschah, nachdem der Herr diese ewig gültigen Worte des Bundes gesprochen hatte? Das lesen wir in unserem Text. Das Volk war erschüttert, bestürzt und fassungslos. Sind wir noch fassungslos, wenn wir eine Predigt hören? Die Israeliten hatten die gewaltige Stimme gehört und dann schloss der Herr seine Botschaft mit Donnern und Blitzen. Auch die Personen, die schon zu Beginn Mark und Bein, auch die Posaunen, die schon zu Beginn Mark und Bein der Israeliten durchdrungen hatten, waren nun wieder zu hören. Die Schafferhörner, das sind so von den Wittern die Hörner. Und ich habe mir das mal angeschaut, da kann man unter Umständen vielleicht Trompeten rausmachen. Posaunen, habe ich gedacht, wird ein bisschen schwierig sein, aber darauf haben die gespielt. Und das hat sie erschüttert. Und das ganze Volk, so lesen wir, nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Posaunen und den rauchenden Berg. Stellt euch das mal vor auf dem Kindelsberg. Als nun das Volk dies vernahm, zitterte es und stand von ferne. Und was tut der Mose? Und Mose sprach, und sie sprachen zu Mose: Rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mehr mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Die haben das nicht mehr ertragen, was Gott gesagt hat. Sie hatten Gott akustisch reden gehört. Und seine Stimme kam von der Spitze des Berges. Sie hatten schon Wunder über Wunder erlebt, aber so etwas noch nicht. Stell ich mir vor, die sind so Schilfsmeer, was die alles bis dahin schon erlebt hatten. Und jetzt sind sie erschüttert und haben Angst. 10 Worte. 10 ewige, gewaltige Worte hat er zu ihnen gesprochen. Und das hat sie überfordert. Sie hatten Angst, sterben zu müssen, obwohl sie Gott nicht sehen, sondern nur gehört hatten. Da kommt die Frage für mich auf, warum Gott zum Abschluss seiner mächtigen Verkündigung noch einmal mit Donnern und Blitzen und mit verstörendem Rauch aufwartet. Würden wir das machen? Ich habe ja viele Jahre Chorarbeit gemacht. Ich habe gedacht, hätte er nicht einen feierlichen Abschluss finden können mit einem stillen, sanften Sausen? Statt Rauch, Blitz und Donner und einer gellenden Posaune hätte er doch Engel mit Zerhaffen senden können und liebliche Lieder erklingen lassen können. Hat er aber nicht. Warum nicht? Weil das Gesetz kein Evangelium ist. Die Schrecken Gottes verkündete er denen, die es übertreten. Der Herr wollte durch die feurigen Gewalten die unbestechliche Autorität des Gesetzes und seines Verfassers deutlich machen. Das Gesetz wurde nicht mit Liedersingen gegeben, sondern in Bekleidung vom Feuer. Und Gottes Botschaft darin lautet: Ich bin heilig und mein Gesetz ist auch heilig. Können wir das verstehen? Dann überlegen, was in dieser Welt passiert, jeden Tag. Dass man den Schöpfer nicht mehr kennt, von ihm nichts wissen will, seine Majestät, die Gesetze übertreten werden. Eigentlich müssten wir in allen Gemeinschaften nochmal die 10 Gebote von vorne bis zum Schluss durchnehmen. Wird uns bewusst, was Gott uns sagen will. Ich bin heilig und mein Gesetz ist auch heilig. Wer es bricht, macht sich schuldig und wird am Tag des Gerichts verurteilt werden. Ich war jetzt nicht da, bei uns im Ort war Brunnenfest. Früher wurde schon diskutiert, ob wir als Posaunenchor da hingingen oder nicht. Das war ein anderes Thema. Und da waren zu Beginn, mein Bruder sagt mir, 30 oder 40 Leute gewesen. Hat eine ältere Dame, eine Katholikin, gesagt, es werden immer weniger Leute. Und so war es so, der Herr Dasbach, der hatte mit meinem Bruder zusammengesessen. Da haben sie überlegt, woran kann das denn liegen, dass immer weniger Leute kommen? Woran kann das liegen? Hat der Pastor erzählt, da wo er gelernt hätte, die Bibelschule macht inzwischen auch zu. Und da waren sie zu einem Ergebnis gekommen, es müsste noch mal mehr Gericht verkündigt werden. Die 10 Gebote kündigen nicht den Himmel an, sondern das Gericht, weil wir gefallene Menschen Sünder sind. Und das sollte das Volk Israel erkennen. Und damit wir auch. Und die Israeliten zitterten, liefen davon und sahen sich das Geschehen nur noch aus der Ferne an. Sie hatten darum, sie baten darum, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet wurde. So steht es im Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers 19. Gott sollte nur noch durch Mose zu ihnen reden, weil sie fürchteten, sonst zu sterben. Das ergibt für mich einen weiteren Punkt. Die Israeliten hatten Sehnsucht nach einem Mittler. Was die Israeliten hier ersehnten, ist genau das, was alle Menschen dringend brauchen, nämlich einen Mittler. Niemand kann ohne einen Mittler zu Gott kommen. In 1. Timotheus 6, Vers 16, da steht, denn er, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, wohnt in einem unzugänglichen Licht. Aber wir müssen ihn sehen, wenn wir leben wollen, wenn wir nicht verloren gehen wollen. Dann müssen wir ihn sehen und zu ihm kommen können. Aber wir können nicht wegen unserer Gefallenheit und Sündhaftigkeit. Nämlich, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einen Mose, einen solchen, ja noch einen viel besseren. Den hat Gott uns gegeben und der heißt Jesus Christus, so steht es in Johannes 1, Vers 17. Denn er hat uns zum Mittler gemacht. Darum konnte Jesus sagen, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu Gott wie nur durch ihn. Ich weiß nicht, wie das in der Physik oder in gewissen Dingen ist, als Ingenieur, im Gesundheitswesen gab es immer für mich gewisse Dinge, das war ein Fundament. Und da gibt es keine Ausnahmen und hier gibt es auch keine Ausnahmen. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Und das ist Jesus. Er ist unser Mose. Durch ihn redet Gott zu uns. Er ist der Weg zu Gott. Da habe ich gedacht, welch eine erlösende Botschaft. Das Evangelium ist in einem einzigen Satz gesagt und der heißt, wir können eigentlich nicht zu Gott kommen, aber wir haben einen Mittler, durch den wir es doch können. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist das nicht eine herrliche und freudige Botschaft? Der Paulus bringt das auf den Punkt, wenn er an Timotheus schreibt, 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Er hat durch seinen Tod am Kreuz Versöhnung zwischen dem gerechten Gott und dem bußfertigen Sünder erworben. Du darfst heute noch zu Gott kommen, nicht durch dich selbst, nicht durch deine guten Taten. Könnte man jetzt vieles zu erzählen, wo wir meinen, immer so ein bisschen nachhelfen zu wollen. Nein, er hat ein vollkommenes Erlösungswerk geschaffen und das müssen und können wir im Glauben annehmen. Und das ist unmöglich durch unsere Taten, aber du darfst durch Christ zu Jesus kommen, dem Gekreuzigten, dem auferstandenen Herrn. Und Jesus ist deine Tür zum Reich Gottes. Das ist, was die Israeliten ersehnten und zu Mose sagten. Hier im Vers 19, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Ein weiterer Gedanke, der sich für mich daraus ergab, ohne Gottesfurcht keine Errettung. Ohne Gottesfurcht keine Errettung. Das hat der Mose dem Volk hier gesagt, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Mose gibt dem Volk nun noch einen weiteren Grund an, warum Gott seine 10 Gebote mit so vielen furchterregenden Ereignissen einhergehen lässt. Es geht ihm darum, dass wir nie vergessen, dass wir einen heiligen Gott haben und dass wir unser Leben in Gottes Furcht leben sollen. Sie soll uns immer wieder vor Augen stehen, und wisst ihr weshalb? Damit wir nicht sündigen. Damit wir nicht sündigen. Wenn uns Gott nicht mehr wichtig ist, dann werden alle Dinge irgendwann schön gleichgeredet. Es geht ihm darum, dass wir das nie vergessen. Wenn wir uns vor Gott nicht fürchten, dann nehmen wir es mit der Sünde nicht so ernst. Wenn jedoch Gottesfurcht in unserem Herzen ist, dann schrecken wir vor ihr zurück. Und deshalb schreibt die Bibel von der ersten Gemeinde in Jerusalem, so hatten nun die Gemeinden Frieden und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Die erste Gemeinde wandelte in der Furcht des Herrn. Und das hat sie aufgebaut. Was für ein starkes Zeugnis, habe ich gedacht. Und danach hat auch der David getrachtet. Wir haben den Vers zu Beginn gelesen. Ich will noch mal was dazu sagen. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Jetzt können wir sagen, was hat der David alles für Dreck am Stecken gehabt? Darum geht es aber nicht. Er hat immer wieder den Weg zurückgefunden zu Gott. Die Welt ist davon gekennzeichnet, dass sie überhaupt keine Gottesfurcht mehr hat. Paulus schreibt über die gefallenen, unerlösten Menschen, dass sie den Weg des Friedens nicht kennen, so steht es in Römer 3. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Aber es gibt auch Christen, welche die Furcht des Herrn mehr oder weniger vergessen. Sie sind sich nicht mehr der Heiligkeit Gottes bewusst. Nicht selten hört man Christen sagen, Gott will uns auf Augenhöhe begegnen. Dann reden sie von ihm wie von einem Kumpel, Freund oder nennen ihn auch noch possieren, schwärmen einfach einen Daddy. Andere predigen, du musst Gott gestatten, dich zu heilen oder du musst Gott erlauben, in dein Leben zu kommen. Ich habe gedacht, welch ein Wahnwitz. Was heißt Wahnwitz? Völliger Unsinn, abwegiges, unvernünftiges, oft auch gefährliches Verhalten und Handeln. Welch ein Wahnsinnswitz, dass wir Gott Erlaubnis für etwas geben müssten. Wenn jemand bewusst so redet, dann weißt du, dass du es mit einer irrigen Auffassung von Gott zu tun hast. Das Bild, das sich solche Menschen von Gott machen, hat nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Und da fällt mir immer wieder die Geschichte von dem Saulus von Tarsus ein. Wir kennen die Geschichte alle. Ist Gott ihm auf Augenhöhe begegnet? Wenn ja, war diese mindestens eine Pferdehöhe tiefer. Bevor Gott mit ihm redete, hat er ihn erst einmal auf die Erde geworfen. Er hatte nicht um Erlaubnis gefragt. Er nahm sich den Mann einfach, machte ihn für 3 Tage blind und zeigte ihm, wer der Herr im Hause ist. So steht es in Apostelgeschichte 9. Und in Apostelgeschichte 16 können wir lesen, und dann hatte Gott ihn. Er brauchte ihn. Und da wusste auch dieser Mann, was die Furcht des Herrn ist. Aber ohne Erdbeben ging es nicht, wie hier auch am Sinai. Und dann ist mir eingefallen, können wir uns an unsere Bekehrung erinnern? Können wir uns an unsere Bekehrung erinnern? Ich will jetzt nicht das Datum wissen. Was ist passiert? Haben wir erkannt, was in unserem Leben abgelaufen war? Dass wir Sünder sind. Ich kann mich daran erinnern, im Zelt. Ich bin rausgegangen. Gelegt habe, was passiert jetzt? Was denken die Leute? Und. Da bin ich wieder reingegangen. Wisst ihr, und da hat es auch gedonnert, geblitzt, geraucht und gebebt. Ja, wenn die Fundamente unseres Lebens beten, dann kommt die Furcht des Herrn in unser Leben. Und so ist es Millionen von Menschen ergangen. Wenn ich nicht an Krebs erkrankt werde, hätte ich nie nach Gott gefragt. Wenn Gott nicht mein Geschäft zerschlagen hätte, wenn Gott mir meine Kinder nicht genommen hätte, wäre ich nie errettet worden. Gott offenbart dem Volk Israel erst die Schrecken des Gesetzes, seine Gerechtigkeit, sein Zorn, sein Gericht und seine Heiligkeit. Sie sollten lernen, mit wem sie es zu tun haben. Nicht mit einem Menschen, dem sie gleich sind, sondern mit der großen Überlegenheit eines dreimal heiligen Gottes, vor dem sie sich alle zu beugen hatten oder haben. Wie hat Johannes Calvin schon gesagt vor 500 Jahren, daran merken wir, dass den Menschen erst dann die Erkenntnis seiner Niedrigkeit recht ergreift, wenn er sich an Gottes Majestät gemessen hat. Und genau das erlebten die Israeliten. Sie erkannten, wer Gott ist und zitterten. Sie ertrugen es nicht mehr, direkt von ihm zu hören, sondern riefen nach einem Mittler. Vielleicht stehst auch du gerade im Feuer und fühlst, wie dich Gerechtigkeit Gottes verurteilt. Dann rufe Jesus Christus an. Er ist der Mittler. Er ist dein Mittler. Er besorgt die Versöhnung und Frieden mit Gott, sodass deine Seele gerettet wird. Das Weitere, was mir dabei aufgefallen ist, ein weiterer Punkt, Furcht, welche die Furcht besiegt. Schauen wir uns hier noch in den Vers 20 an. Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sein, damit ihr nicht sündigt. Merken wir dann etwas? Gott war mit seinem Gesetz mit Donnern und Blitzen gekommen, um sein Volk die Furcht des Herrn zu lehren. Und zugleich sagt Mose, fürchtet euch nicht. Und das ist kein Widerspruch. Gott lehrt uns, ihn zu fürchten und sagt zugleich, fürchtet euch nicht. Und das bedeutet, wer in der Furcht des Herrn lebt, der hat keine Angst. So interessant ist nicht ganz fair, wenn du das so sagst. Jeder hat ja eine andere Wahrnehmung. Jeder gibt ja auch andere Dinge weiter. Der eine hat mehr Angst vor dem einen wie vor dem anderen. Aber wer in der Furcht des Herrn lebt, der hat keine Angst. Die Gottesfurcht treibt sie aus. Wer sich vor Gott fürchtet, wer ihn ehrt, ihn respektiert, seine Gebote hält und seine Gebote liebt, sein Wort auslebt, der fürchtet sich in dieser Welt weniger. Wer Gott fürchtet, der fürchtet sich vor keinem Menschen. Jetzt könnte man vieles dazu sagen. Ihr wisst das doch alle, Gott hat unser Leben in der Hand. Ob wir gläubig sind oder nicht. Egal, was passiert auf dieser Welt. Gott hat sich in Jesus offenbart. Jesus kennt jeden Mensch, weiß genau, was mit ihm passiert. Aber wir dürfen ein Gottvertrauen haben. Und das ist oft verloren gegangen. Ich weiß, wir haben in der Sonderschule oft gesungen, Glaube, Glaube und Vertraue, Glaube wieder allen Schein, Glaube, Glaube und Vertraue und der Sieg ist dein. Haben wir immer wieder gesungen. Und wenn man es auswendig kann, es kommt irgendwann der Punkt, dann fällt einem das wieder ein. Gottes Furcht besiegt die Menschenfurcht. Ich weiß nicht, wie das bei euch noch ist. Früher bei uns zu Hause war das so, hatten wir den Neunkirchener Kalender, da wurde immer so ein Blättchen abgerissen. Kennt das noch jemand? Ja? Vorne stand ein Bibelspruch und auf der Rückseite war dann sowas, so ein bisschen aus dem Leben und man hat auf der zweiten Seite dann mehr oder öfters zugehört, wenn das gelesen wurde nach dem Essen. Da weiß ich, dann ging es auch mal um Furcht. Und dann stand auf der Rückseite so ungefähr, wer Gott fürchtet, der muss keinen Menschen fürchten. Ich habe immer vor gewissen Menschen Angst gehabt. Und darum, auch und gerade deshalb, weil Gott durch Jesus Christus dein himmlischer Vater geworden ist, würdige und ehre ihn, achte ihn hoch, folge seinen Ordnungen, beuge dich vor ihm und bete ihn an. Dann wirst du ein stabiler Mensch werden. Deine Gottesfurcht wird dich vor vielen Sünden bewahren, dir ein reines Gewissen verleihen und dir innere Sicherheit schenken. Deine Ängste werden sich bald in Luft auflösen. Ist der Strom ausgefallen? Nö. Denn du wandelst in der Furcht des Herrn. Und der letzte Punkt, der mich noch beschäftigt hat, Anbetung durch Hören. Anbetung durch Hören. Nachdem den Israeliten durch die Sinai-Erlebnisse die Gottesfurcht gelehrt worden war, leitete Gott sie an, ihn auch nun recht anzubeten. Das Volk hatte Mose gebeten, ihr Stellvertreter vor dem Herrn zu sein. Mose stieg wieder auf den Berg zu Gott. Und tatsächlich, Gott redete wieder und sagte zu Mose als Botschaft für das Volk, du sollst zu den Kindern Israel sprechen, 2. Mose 20, Vers 22, ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Gott hatte vom Berg her gesprochen, aber mehr noch, vom Himmel her. Von dort her hatte er geredet und die Gebote verkündigt. Und so beginnt Gott wieder. Du hast eben gesagt, der Benjamin, wenn mehr was gesagt wird oder öfters in der Bibel, sollte man zuhören. Und so beginnt Gott wieder mit dem ersten und dem zweiten Gebot, in dem er spricht. 2. Mose 20, Vers 23. Darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Was soll das heißen? Wenn ihr anbetet, dann betet ihr zu dem einen, der keine Bilder braucht, keine Darstellungen, keine Versilberungen und keine Vergoldungen. Das machen nämlich die Heiden um euch herum. Bei denen ist es so üblich. Israel sollte sich daran erinnern, dass er am Berg keine Gotteserscheinung gesehen hatte. Keine. Das bedeutet, dass unsere Anbetung nicht durch unsere Augen passiert oder geschieht. Wir beten den Sichtbaren an, den Nicht-Sichtbaren an, sondern nur den, der gesprochen hat, der sein Wort geredet hat. Sein Wort. Und das ist das Entscheidende, wenigstens für mich, in jedem Gottesdienst. Sein Wort. Unsere Anbetung ist wortbasierend. Jünger, merkt euch das für alle Zeiten. Die Anbetung ist wortbasierend. Am Sinai gab es keine körperlich bzw. sichtbare Erscheinung Gottes. Israel sah keine Gestalt, sondern hörte nur Gottes Stimme und sein Wort. Wisst ihr, wenn das ausgeschlossen wird, immer mehr. Zu Corona-Zeiten, wenn ich irgendwo unterwegs war, ja, Herr Müller, Sie kommen aber nur 15 Minuten. Habe ich gesagt, dann komme ich nicht. Ich dann noch weit fahren musste. Wenn wir Gottes Wort aus dem Gottesdienst mehr und mehr rausnehmen, müssen wir Acht geben. Gott hatte gesprochen und Israel hat es gehört. Und das versteht Gott unter Anbetung. Gott redet durch sein Wort und die Gemeinde hört auf ihn. Und darin besteht auch der Kern eines neutestamentlichen Gottesdienstes. Wir beten Gott an, indem wir auf sein Wort hören. Während einer Predigt beten wir an, indem wir ehrerbietend und gehorsam hören. Wir brauchen zur Anbetung nichts Sichtbares wie Gegenstände, Figuren oder Bilder. Wir benötigen keine Verzierungen und keine Ornamente. Wir brauchen jedoch sein Wort. Es ist heutzutage in vielen Bereichen, egal wo, die Tendenz, immer mehr visuelle Elemente in den Gottesdienst einzubauen. Wenn mir irgendwo, weil mich das interessiert, in einer freien Gemeinde gewesen und vorher haben die viele Dinge gespielt und die Predigt war dann ganz kurz, habe ich gedacht, wie kriegt man das noch zusammen? Ich habe nichts gegen ein Anspiel. Die Idee, Gott durch Kerzen darzustellen, wird teilweise immer beliebter. Statt auf Gottes Wort zu hören, zünden wir lieber rituell eine Kerze an. Der Mensch möchte nicht so viel hören, sondern er will sehen. Wir kennen alle Epheser 6, der geistliche Kampf und die Waffenrüstung des Christen. Hier und da wird versucht, die Waffenrüstung Gottes zu visualisieren und darzustellen. Einige haben buchstäblich ein Schwert auf, andere Soldatenhelm, einen mentalen Schild, Stiefel und so weiter. Und dann fuchten sie wie wild auf der Bühne herum, um die Kraft Gottes darzustellen. So wollen es die Menschen. Sie wollen sehen. Hören ist ihnen nicht genug. Ist dir einfach nur den Text von der Waffenrüstung zu lesen, zu hören und zu glauben, ist für viele zu wenig. Aber Gott sagt, dass er nicht mehr will, als dass wir hören und glauben. Dass wir hören und glauben. Gottes Wort, dieses Buch, da gibt es nichts dran zu deuteln oder zu hinterfragen. Wer von Beginn an hinterfragt, kommt zum Schluss nicht mehr klar. Und deshalb ist es oft für mich, wenn darüber diskutiert wird, die Jungfrauengeburt, das wird abgelehnt. Wenn ich nicht mehr an einen Schöpfer glaube, der mich geschaffen hat, ist es eine Kleinigkeit, solche Dinge zu installieren. Und die Menschen meinen, sie hätten die Weisheit gepachtet. Gottes Wort wird bestehen für Zeit und Ewigkeit. Er sagt allen Völkern der Welt lediglich, Jesaja 31, Vers 10, hört das Wort des Herrn. Und das sollte unsere glückliche und gesegnete Erfahrung sein. Die Bibel reicht aus. Und dann geht das schon los. Im Berufsleben oder jetzt, wo ich zu Hause bin als Rentner, dann geht das schon morgens los. Ja, jetzt hast du keine Zeit oder dies und jenes. Der Teufel ist immer am Werk dran, um uns irgendwo von abzuhalten. Aber die Bibel reicht. Es hat ein Pastor gesagt, und damit will ich schließen, richte in deiner Gemeinde einen lebendigen Auslegungsdienst am Wort Gottes ein. Richte in deiner Gemeinde einen lebendigen Auslegungsdienst am Wort Gottes ein. Richte in Kredenbach einen lebendigen Auslegungsdienst am Wort Gottes ein. Sei treu darin und achte nicht auf das, was Experten sagen, sondern warte ab, was Gott tut. Dann könnte es sein, dass wir lange warten. Ich habe vorne so einige Büchlein ausgelegt von Samuel. Ich habe mich im zweiten Quartal mit dem Samuel-Buch beschäftigt. Hannah hatte ihn ja aufgrund Gottes geweiht und in den Tempel gebracht als Kind. Und er ist ein Leben lang dort geblieben. Er wurde gesalbt, aber er musste erst 20 Jahre warten, bis der Eli nicht mehr da war. Viele würden ja sagen, in diesem Haus, das ist wunderschön, da gibt es keinen Ärger, kein Mobbing und alles, was wir so in dieser Welt erleben. Was der arme Samuel da erlebt hat, als junger Mann, müsst ihr mal lesen. Und deshalb sei treu darin und achte nicht auf das, was Experten sagen, sondern warte ab, was Gott tut. Wenn wir das durch Gottes Gnade tun, können wir großen Segen empfangen. Und das ist zum Schluss, Gottes Wort hören, glauben und leben. Gottes Wort hören, glauben und leben. Und im Letzten meine ich uns dann ganz Besonderes, wer liest denn in der Welt noch die Bibel? Die lesen das bei uns ab, wie wir uns verhalten. Leben wir das, was wir glauben? Aber Gottes Wort hören, glauben und leben, das genügt und wir werden in Herrlichkeit Gottes sehen. Und wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen. Ich habe zum Schluss ein Gebet, das möchte ich aber nicht beten, das möchte ich uns nur vorlesen. In Anführungszeichen nur. Hört mal ganz genau zu, was da jemand vor vielen, vielen Jahren gesagt hat. In Ehrfurcht mich verneigen, stehe ich, o Gott, vor dir. Gedanken bringen Schweigen, mein Fehlen aufs Papier. Von Tränen, die mich quälen, mit Scham und Traurigkeit, will, Herr, ich jetzt erzählen in Demut Dankbarkeit. Auf Wegen weit gegangen in meiner Lebenszeit, nahm ich die Welt gefangen mit falscher Kostbarkeit. Ich ließ mich gern verführen, zu vielem Tun bereit, um hinterher zu spüren, ging wieder mal zu weit. An Grenzen ich mich wagte, gefährlich und riskant, wo deine Stimme sagte, du stehst zu weit am Rand. Gehst einen Schritt nur weiter, greifst meine Hand ins Leer, und als dein Schutzbekleider sorg ich mich um dich sehr. Mit Trotz und Eigenwillen hab ich dich ignoriert, doch konnte nichts mich stillen, was mir die Welt gebiert. Das, was mich lockte, bande, erfüllte nicht mein Sein, als plötzlich das erkannte, du ließest mich nicht allein. Du bist stets mir nachgegangen, hast Lieben mich gesucht, um Leben zu erlangen, hast du für mich gebucht. Mit Blut steht unterschrieben, ich nehme mich deiner an, wie kannst du mich so lieben, wo ich dir wehgetan. Danke, Herr Jesus, für dein Wort, danke für das, was du uns immer wieder noch sagen willst. Schenke du uns, dass wir dir treu nachfolgen und wo wir dir nicht nachfolgen, dass wir umkehren und den Weg suchen bei dir. Nämlich du bist Gott und Herr und König, du regierst die Welt und dir wird nichts aus deiner Hand entkleiden, ganz gleich, was da passiert. Halte uns fest bei dir, lass uns dir vertrauen, dir treu nachfolgen und lass uns in dieser Welt ein Licht für dich sein. Amen.